Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Die Dinge stehen nicht an und für sich, sondern für uns, für Menschen mit einer Geschichte und dem Bedürfnis, sich in Objekten zu vergegenständlichen. So sagt es Hartmut Esslinger, einer der, das darf man ruhig sagen, mit seiner Produktsprache die Welt verändert hat. Er hat nicht angestellt in Firmen gearbeitet, sondern war von Beginn an selbstständig. Mit 25, noch während seines Studiums, gründete er eine Designagentur, aus der später ein weltweit aktives Unternehmen wurde. Die Kundenliste von Frog Design liest sich wie das Who is Who der Weltkonzerne. Eine so durchgängige Erfolgsstory, wie sie nur wenigen Designern gelingt. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch.
So, ja. Super.
Ja, was? Ich habe nur einen Gelabefinger.
Apple Computers, Coca-Cola, Dell Computers, Deutsche Bank, Disney, Ford, Hewlett Packard, IBM, Kodak, Lufthansa, Microsoft, Logitech, Nike, Motorola, Philips, SAP, Sony, Yamaha, Zeiss, diese Namen und viele mehr stehen auf der Kundenliste von Frog Design. Die Abkürzung steht für Federal Republic of Germany. Zu den größten Erfolgen von Hartmut Esslinger gehören die Produktgestaltungen für die Firma Vega, seinem ersten Kunden, einem kleinen schwäbischen Unternehmen für Hi-Fi und Fernsehgeräte, das später aufgrund einer radikal neuen Gestaltung seiner Geräte und daraufhin großen Markterfolgen von Sony übernommen wurde und Hartmut gleich mit. Was wollen junge Leute Anfang der 60er Jahre werden, wenn sie aus der Provinz in die Welt hinaus wollten? Vielleicht träumten sie von einer Musikerkarriere und Auftritten auf der ganzen Welt. Nun, Musiker ist Hartmut heute immer noch aus Leidenschaft, aber sein Gestaltungstalent hat ihn tatsächlich auf die Weltbühne gebracht. Er hat mit seiner Kreativität und Präzision, verbunden mit der Hartnäckigkeit, alles in Frage zu stellen und seiner Bereitschaft, einen Großteil des verdienten Geldes in neue Technologien zu reinvestieren, gezeigt, wie ein Designbüro erfolgreich werden und bleiben kann. Wir haben Hartmut vor einigen Monaten in Altensteig im Schwarzwald besucht, dort, wo er vor 80 Jahren am 5.6.1944 geboren wurde, und mit ihm einige Stunden über seine Karriere und Erlebnisse, den Beruf des Designers, über Frog Design, über Rock'n'Roll, Steve Jobs und vieles mehr gesprochen. Heute, in unserer ersten von drei Sendungen mit Hartmut Esslinger, geht es um seine Definitionen von Designausbildung, warum sie aus seiner Sicht elitärer sein muss, die Frage, ob man Talent braucht und wie wichtig eine unnachgiebige Haltung ist, um etwas grundlegend zu verändern. Wenn man uns lässt, bleibt kein Stein auf dem anderen, sagt er uns zum Abschied, setzt sich an sein Klavier und spielt für uns aus seinem Blues- und Jazz-Repertoire. Davon hörtet ihr einen Ausschnitt zu Beginn dieser Sendung. Mit Hartmut Esslinger spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, heute sitzen wir hier in Schwarzwald und ich freue mich wahnsinnig, dass wir die Gelegenheit haben, mit Hartmut Esslinger zu sprechen. Direkt im Anschluss eben auch an seine Paulskirchenrede in Frankfurt anlässlich der dritten Designdebatte des Rat für Formgebung. Ja, hallo Hartmut.
Hallo. Nice to meet you.
Ich gehe direkt mal ins Thema rein. Du hast in deiner Frankfurter Paulskirchenrede vom Juni eine Fundamentalkritik an der Designausbildung in Deutschland ausgesprochen. Was sind für dich so die Hauptpunkte, also die du siehst? Du hast selbst ja auch gelehrt, du hast in Deutschland auch eine Designfakultät mit aufgebaut.
Ja, mein, zuerst müssen wir mal feststellen, dass Design ist ja kein geschützter Beruf. Also jeder kann sich Designer nennen. Und es gibt keine Stände, es gibt keine Zulassungsregeln. Und insofern ist halt ein offenes Feld. Im Prinzip, was ich als unter Design verstehe, ist die künstliche Objektumwelt. Also die kann physisch sein, die kann virtuell sein, inzwischen auch digital. Also wie benutze ich Natur und Ressourcen und Technologie, damit die Menschen einfach ein gutes Leben haben im Umgang mit diesen Dingen. Sicher, freundlich, inspirierend. Und natürlich ist es eine komplizierte Geschichte. Also ein physisches Produkt zum Beispiel, nehmen wir mal das Smartphone, ist einfach eine kleine Scheibe mit einem Display und irgendwas drin. Aber es verbindet eigentlich die Menschen mit der Welt. Das heißt, Software ist dabei. Übrigens auch ein Ex-Rock, der das gemacht hat, Cordell Watzlaff. Und ist eigentlich eine Riesenverantwortung. Dann die Herstellung als die ersten, zum Beispiel die ersten Apple-Produkte, das wir konzipiert haben, waren 1 Million Macintoshes. Wie stelle ich 1 Million Produkte her, günstig, ökologisch, sauber? Und da muss ich natürlich technische Fähigkeiten haben. Aber die kann ich als Designer nicht haben. Ich muss also in der Lage sein, diese Informationen von jemandem zu bekommen, mit diesen Leuten zu arbeiten. Also ich muss kein Ingenieur sein, aber ich muss mit Ingenieuren kommunizieren.
Das heißt, eine kommunikative Fähigkeit, die
und
man
auch,
haben soll.
Und auch verstehen, nicht nur geht oder geht nicht, sondern was können wir zusammen erreichen. Dann kommt das Wirtschaftliche als so, wie viel kostet das? Meine, Steve Jobs hatte einfach eine Preisidee, die war ein bisschen illusorisch, aber das könnte ja nicht 10.000 kosten. Das heißt, wie kriege ich das runter? Und wie finanziere ich das? Also die wirtschaftliche Seite ist genauso wichtig. Und das sieht man ja hier, mein Deutschland jammert rum, aber die Wärmepumpengeschichte ist völlig unklar. Ich sag's mal höflich. Und der dritte Aspekt ist Ökologie. Zum Beispiel, ich habe bei Sony gelernt, dass ich das Lackieren oder das Vorgehen, also das bis Vernebeln von Kunststoffteilen, das eine schmutzige Angelegenheit ist. Also haben wir geguckt und dann fanden wir raus, es gab keinen Kunststoff, der lichtecht ist und gleichzeitig 10 Jahre hält, ohne Qualitätsverluste, der keinen Schmutz anzieht. Also Acryl oder Polystyrol lädt sich ja auf. Und man kann sich ja vorstellen, so Oberfläche von Plastik ist wie ein Gebirge, wenn man mit dem Mikroskop reinschaut. Also brauchten wir auch einen Kunststoff mit langen Fasern. Also die Polymerization musste sehr hochkomplex sein. Und dann sind wir entschieden, wir lackieren die Computer nicht mehr. Kein Lack in Apple. Regel Nummer 1. Also Ökologie und kostet mehr, aber am Ende ist er wieder billiger. Dann sind wir zu General Electric gegangen und sagen, können wir diesen Kunststoff haben? Ihr habt also Lexan, das ist ein ABS, war 1982 schon ziemlich gute Qualität, hat aber noch ein paar Dinge gefehlt. Und dann hat GE gesagt, das wäre mir eine Möglichkeit, weil wenn ihr das durchbringt, muss das jeder machen, IBM und alle anderen und Sony auch. Also hat GE mit den Chemikern haben wir diskutiert, wie kriegen wir das Lexan ABS ein Level up? Und wie lange hat Apple Exklusivität? Ich war eine kleine Firma, mein Apple war nur paar Millionen, 200 Millionen oder so, war da berühmt, aber als Unternehmen noch relativ klein. Und hat er nur, 80.000 Computer verkauft im Jahr. Mhm. Vorstellen, Apple tut es. Okay, dann haben wir das gemacht. Und jetzt guckt, und dann kommt da Internationalität, also Sprachen. Man muss also Englisch können, sonst geht es nicht. Also Englisch ist Pflicht. Und das muss man einfach mal sagen. Also Unterricht, also in Wien haben wir das auch bewusst gemacht, dass wir, obwohl eine deutsche Uni, deutschsprachige Uni, habe ich die Hälfte des Unterrichts in Englisch gemacht. Und die es nicht konnten, haben wir in den Englischunterricht zu Burley School geschickt. Und die haben das auch gemacht. Und das sind eigentlich Schritte, wenn du sagst, das sind die Ansprüche ans Design und das kriegst du so einen Skizzenmonkey, der von einem Design-Konzeptionalist, okay, gib dir Namen, kannst du ausdenken. Okay, mache ich halt ein Konzept. Und dann kommt dieser arme Mensch, will einen Job. Und dann sagen sie, was kannst du? Dann sagen sie, um Gottes Willen, da kann ja leider gar nichts. Und ich kriege ja wirklich von vielen, auch seit noch mehr, ich habe vorher schon Studenten unterstützt, aber jetzt ist es wie eine Flutwelle. Deshalb, ja, wir bekommen keinerlei Kenntnisse. Nichts. der Prof kommt rein und wir machen eine Skizze und ich soll mir was überlegen und dann zwei Wochen später kommt er wieder, guckt an und geht weiter.
Ja gut, ich meine, das ist ja klar, das ist eine
Kritik. Also nicht Punkt 1 der Kritik, der Unwillen oder die Nichtqualifiziertheit der Lehrkräfte, aber geht eigentlich tiefer an das ganze Konzept, dass Kunsthochschulen sind eigentlich nicht in der Lage, etwas Rationales zu produzieren. Und das ist der nächste große, die Kollision, ich denke ich. Design ist ein Dienst an Menschen und nicht Ausdruck meines Egos, was ja durchaus okay ist für einen Künstler.
Also du hast jetzt eine ganze Reihe von Punkten schon gebracht, die ich mal ganz gerne auch zusammenfassen würde, weil das ist irgendwie, du stellst es sehr plastisch dar. Aber was die Forderungen, die du stellst, ist eben eine deutlich höhere Technologiekenntnis, eine deutlich bessere Kenntnis sozusagen rationaler Prozesse, eine deutlich bessere Kenntnis der Kommunikationswege zwischen verschiedenen Berufsgruppen, eine bessere Kenntnis sozusagen ökologischer Konsequenzen, eine bessere Kenntnis der geschäftlichen Dimension des Designs und dann eben sozusagen als Grundvoraussetzung Sprachkenntnis.
Auch und dann natürlich auch der Research, das heißt, okay, jetzt guckst mal nach, dann gehen sie heute für eine Zeitung, heute gehen sie ins Internet. Ich habe jetzt Research gemacht für mein Produkt. Du musst mit Menschen reden, musst Menschen beobachten. Das kommen wir zu der Frage des Talents. Das ist eigentlich eine kritische Geschichte. Es gibt ja mir ist Hasso-Plattner schwer rumgestritten. Jeder kann kreativ sein, aber er weiß ja selber, dass es eine Eigenlüge ist. Es sind halt nicht alle Menschen kreativ für gewisse Dinge. Meine Zwillingscousine, 2 Stunden älter, die kann schon auch gratulieren, Ruth Püster. Sie war ein Wunderkind im Piano, verstehst? Die hat mit 5 Jahren bereits Noten gelesen, wie als ob sie nicht existieren, und hat Mozart, Beethoven, alles gespielt. Aber sie kann kein Jazz wie ich.
Da kommen wir nachher noch zu.
Ist eine andere Geschichte. Ja. Also, ist aber ganz nett. Da sagst du, wie hast du es wieder gemacht? Anyway, was sie macht, kann ich gleich ganz vergessen. Aber sie hat das Talent. Verstehst? Und als sie im Konservatorium war, dann viele, die hatten kein Talent. Und haben sich durchgequält. Im Ende musst du so gut sein, dass du interpretieren kannst als Performing Musician. Und aufs Design angewandt, wenn jemand nicht versteht, ich habe eine Gabe, die hilft Menschen. Also ist im Prinzip eine dienende Begabung. Das muss man auch mal sehen. Ich habe ja auch gesagt, ich will berühmt werden. Das ist whatever Bullshit. Aber im Prinzip habe ich aber gesehen, die erste VW, den mein Vater gekauft hat, habe ich gesehen, dass die Stoßstange völlig shit ist. Der erste Käfer. Inzwischen steht er im Museum, by the way. Das einer der allerersten war, 1949. Und dann habe ich immer alles umgezeichnet. Ja, ich habe jedes Auto, das ich sah, umgezeichnet.
Ja gut, aber das kannst du ja nicht von der Designausbildung fordern, dass alle dieses Talent haben, das du
doch
hast.
Doch, sorry. Du, jetzt überleg dir mal, nimmst mal ganz am Anfang Vega, kleine Firma, 4 Millionen Umsatz, Familienunternehmen in Velbach, Stuttgart. Macht Fernsehgeräte und Hi-Fi-Geräte und kämpft sich so durch als Nischenanbieter. Und geschichtlich war es so, sie haben den Volksempfänger gemacht, das war der Beginn bei den zur Nazi-Zeit. Und dann hat sich Dieter Motte, der Enkel des Gründers, einfach durchgekämpft. Und hat auch Designer wie Werner Panton und Interformen, wie die hießen, geholt und ein paar Leute, die haben immer was gemacht. Und dann hat er versucht, mit seinen Leuten etwas draus zu machen. War immer Holzkisten, unheimlich teuer, wurden bei der Möbelfabrik Beer gebaut und dann wurde Elektronik reingeschraubt. Es gab ein ODM-Geschäft mit Braun, die Braun-Fernseher haben sie auch gemacht, die waren genauso übel. Und dann fingen wir an, okay, ich habe mich dann beworben, die Geschichte kennst du ja, und dann bin ich aber mit ihm erstmal in die Produktion gegangen. Also jetzt gucken wir mal an, wie die Leute arbeiten. Und ich habe ja selber in der Fabrik gearbeitet als Engineering-Student. Und Band durchgehechelt, Qualitätskontrolle und Messtechnik und alles im Akkord. Also ich habe Respekt vor den Leuten. Und da habe ich gesehen, das klappt ja nicht. Es ist völlig falsch, Design, ein Möbelstück zu nehmen und dann Elektronik reinzuschrauben. Es war falsch, okay? Und wenn man das nicht erkennt, hast du keine Chance, dann bleib weg. Also wer das Talent nicht mitbringt, dann ist schon mal zu spät.
Okay, da komme ich jetzt direkt auf den Punkt, den du auch in der Paulskirche angesprochen hast. Du hast ja gesagt, die Designausbildung soll elitärer werden. Also, dass sie besser werden muss, ist ja klar. Aber was heißt denn für dich elitär? Also unzugänglicher, härtere Aufnahmeprüfungen, ja, teurer, winzige Klassen oder was
ist
elitär?
Nein, ich nenne es, wie es ist. Also Aufnahmeprüfungen in China zum Beispiel, 2000 Leute, macht das Maximum. Aufgrund der Portfolios fahren wir die Runde auf 900. Dann gehen wir nochmal durch und dann kommen 300 zur Aufnahmeprüfung. Mit Eltern ist ja ein Riesenaufwand dort mit den Campussen und Hotels und so. Von den 300 am ersten Tag lassen wir einen Apfel modellieren, das ist bekannt. Und zwar, es gibt ja Vorbereitungskurse, Together Place at Esslinger nennt sich das, die zahlen bis zu $30,000, um ein Portfolio zu kriegen. Dann kriegen sie das Portfolio und dann müssen sie einen Apfel machen, kriegen einen Apfel vorgelegt, jeder einen anderen. Und dann wird verglichen, können sie diesen Apfel erkennen und dann replizieren, ganz einfach. Was ist Chinesen gut? Dann kommt der Punkt, was kannst du noch tun? Und dann stellt es fest, hat jemand eine Idee, okay, mach einen angebissen. Dann macht er einen angebissenen Apfel. Schon mal guter Schritt, okay? Oder er macht irgendwas funny. Dann kommt der Punkt Portfolio-Betrachtung. Jemand hat, sagen wir, ein Auto entworfen. Natürlich nicht selber. Ist viel zu gut für einen Highschool-Student. Dann sage ich, okay, jetzt mach doch mal eine Variante und statt der zweitüren Sportcoupé mach mal diese Designstil in eine Familienlimousine. Oder mach mal ein SUV draus. Und dann zieh es an, geht's los. Dann stelle ich fest, können gar nichts. Kannst du ein Fahrrad zeichnen? Dann kriegen sie nicht mal den Diamantenrahmen hin. Das ist die Auswahl. Aber anyway, 90 überstehen den Tag.
Ja, das meinst du mit elitär, also eine starke Auswahl. Allerdings brauchst du auch ein großes Bewerberfeld.
Ja,
weil
die Verantwortung so groß ist, verstehst? Ja. Und dann kriegen wir es rund auf 30 und die 30 sind auf jeden Fall akzeptiert für die Schule. Aber von denen qualifizieren sich dann 15 für unsere Klasse. Von diesen 15 wiederum, nach einem Jahr, gibt's einen Test. Und wenn sie den ersten Monat nicht durchstehen, sagen wir, okay, ich mach was anderes. Sie müssen aber nicht die Schule verlassen, sie können in eine andere Klasse gehen. Keramik, irgendwas Freundlicheres. Und die ich dann behalte, die werden durchgetrimmt. Die lernen was, die schicken wir auf die TU rüber. Die lernen wirtschaftlich, was in China eigentlich ein Problem ist, mit dem Staatskapitalismus trotzdem. Und kriegen auch die Idee mit, dass wenn sie etwas machen, dass es einfach eine Riesenverantwortung ist. Wird in China mit Mao ein bisschen erklärt, also habe ich auch gelesen, die haben es nicht. Dann kommt auch dazu, dass sie Schauspielunterricht nehmen und Tanzunterricht, weil sie so schüchtern sind und da müssen sie lernen, Fehler zu machen. Wir beginnen jeden Morgen mit Many mistakes are better than few mistakes. Und dann sage ich, wer hat am 10 die meisten Mistakes gemacht und das feiern wir dann. Es gibt unmögliche Projekte, wie kann ich barfuß über der Straße ohne Regenstraße ohne nass zu werden. Eine Lösung ist, ich mache Handstand und das Beispiel. Also solche Denkweisen checken wir. Und wer die hat, der hat zumindest mal das Grundtalent.
Ja, du hattest gerade nach der Rede gab es ja viel Kritik da vor Ort. Also ich habe einen Hochschulpräsident hat zu mir gesagt, das war ja so knorzig und so. Ja, was sagt denn der alte Mann da? Andere haben, jüngere Professorinnen haben gesagt, ja, wir haben doch schon massig KI in der Ausbildung. Wir haben doch neue Methoden mit Design Thinking und so. Was will der denn überhaupt noch? Das ist doch völlig abgehoben. Das war so das, was da gesprochen wurde. Und das
ja, Design Thinking, ein gutes Beispiel. Also David Kelly, guter Freund von mir, wir sind gute Freunde seit Ewigkeiten, also in Amerika halt. David Kelly hat die Idee gehabt, für die nicht kreativen Menschen einen Prozess zu definieren, der ihnen erlaubt, zumindest ansatzweise wie Designer prozessmäßig vorzugehen. Also eine Idee zu haben und die darzustellen als ein Prototyp und das zu experimentieren und zu analysieren. Dann kommt die nächste Idee. Anstatt immer so zu sagen, das machen wir jetzt oder machen wir es nicht oder machen wir es nicht. Also Design Thinking ist ein Teil, ein minimaler Teil des Designprozesses, anwendbar für nicht kreative Menschen. Also wie eine Hilfe. Jetzt kommen eigentlich die Vollidioten hier und David sagt es selber, ja, Design Thinking können wir jetzt alle machen. Und dann gehen sie raus und setzen sich feine Hüte auf, da kommt diese alte Brainstorming-Geschichte von Fanny so und so, oder wie die hieß. Und das ist reiner Zirkus. Also Design Thinking bringt nur einen Punkt, wenn ein Manager sich mal überlegt, also bevor ich jetzt noch kleinere Sitze in Lufthansa reinmache, vielleicht lese ich mal nach, mache einen Prototyp, ob die Leute das aushalten, 8 Stunden. Haben wir zum Beispiel bei Lufthansa gemacht, die Leute haben es nicht ausgehalten. Da gibt es so einen Prototyp in Frankfurt, geht die Tür zu und dann simulieren die 8 Stunden nach New York. Reiner Terror. Aber natürlich wieder das Geld und so weiter. Das ist Design Thinking, hat mit Design gar nichts zu tun.
Hm. Ja gut, aber die Kritik war ja, dass die sagten, ja, wir haben doch schon so viel, irgendwie, wir arbeiten KI, wir haben irgendwie ganz tolle 3D-Druckverfahren, wir haben irgendwie...
Hab ich ja.
Ja, logisch habt ihr das auch.
Du, als Beispiel, Fogg war die erste Designfirma der Welt, die damals CAD benutzt hat. Hm. Wir waren in der Lage, $5 Millionen auszugeben für unsere CAD-Station und dann waren die ersten in Deutschland. Hm. Wir haben die amerikanischen Intergraph-Modelle rübergebracht mit der CGVAX. Der Punkt ist der, was sind die Ergebnisse? Ganz einfach. Die Professoren, die da rumquatschen, die haben keine Ergebnisse. Ich gucke mir die Arbeiten ja an. Ich rede mit den Leuten, ich schreibe denen, aber vor der Rede noch mehr. Liebe so und so, ich habe das ein Projekt gefunden. Also ich mache so gerade eine Rede, kennst mich vielleicht und mich interessiert einfach, wie kam es dazu? Da sagst du, ja, das war halt, habe ich halt gemacht. Dann wie war die Beziehung, Diplomarbeit mit Professoren und so? Ja, fast nie gesehen, einfach durchgelaufen, bla bla bla. Kein Wissen, nix. Kannst du mir helfen? Ich sag, ja, helf dir. Guck mal hier nach, kauf dir das Buch, geh auf diese Website. Hilft dir weiter. Oder macht nur ein Gastsemester im Johanneum in Graz. Das sind gute Leute. Deutschsprachig, wenn schon. Das ist die Realität. Ich meine, der Frank Zehnder in Offenbach ist eine der löblichen Ausnahmen. Verstehst du? Das sind einfach Flaschen. Das sind Selbstlügner. Was haben sie selbst gemacht? Können sie ein Produkt rausbringen, das erfolgreich ist? Nee.
Ja gut,
aber der Hauptpunkt für mich ist, wenn du Lehrer bist, was ich unter anderem auch bin, bist du verantwortlich, den Studenten, Studentinnen die optimale Voraussetzung für ein produktives, glückliches Leben zu bereiten. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du aufhören.
Du sagst ja, das geht eigentlich nur mit einem Neuanfang. Also
ja,
du sagst, die Designausbildung in Deutschland kann im Grunde nur nicht reformiert werden. Es gibt einzelne Akteure, die mehr oder weniger gut handeln oder verantwortlich gegenüber den Studierenden handeln. Aber was wäre denn ein Neuanfang für die Designausbildung in Deutschland? Also wie würdest du das denn machen? Würdest du sagen, schließ erstmal alle Fakultäten und
Nee, die können weitermurksen. Ich versuche ja gerade so eine Schule hochzuziehen. Ich kann jetzt gerade nicht öffentlich sagen, jetzt. Mit wem ich da rede, wird privat sein. Geht nicht anders. Und dann auch, wenn du das privat machst, aber nur mit 10 Studenten, 15 Studenten, nicht mehr, und dann ein Begleitprogramm machst, also ich würde sagen, einfach Verträge mit Hochschulen. Das ist ja folgendes Problem. Ich war ja auch Professor in Karlsruhe, habe die HFG da mitbegründet, war der einzige Designer in diesem ganzen Club. Maler, La Fontaine und so und Sloterdijk, guter Kerl, Philosoph, mit dem kann man reden und mit dem kann man gut streiten. Aber im Design hat er eigentlich nichts am Hut. Er behauptet, der Volkswagen-Käfer war der Uterus und so weiter, wie auch immer. Zumindest gefährlicher als der Uterus. Und dann sind die Bühnenbildner da und die Medienkunst und dann habe ich gesagt, ich will... Mein Ziel ist digitales Bauhaus, wenn schon, wenn das schon so nennt, ZKM, dass Software und physisches Design eines ist. Wir haben auch zum Beispiel Interface gemacht für Sun Microsystems. Wir haben eine Medieninterface mit RTL gemacht. Also die Kids haben wirklich 1992, whenever das war, 91, wirklich digital, analog Dinge gemacht und anders aufgefasst als bisher. Aber ich war alleine. Da sitzt im Senat dann drin, was wir ja waren. Das sind nur diese Labergeschichten. Und dann hast du nicht genug Studenten. Der Verwaltungsdirektor mit 8 Studenten, das lohnt sich nicht.
Ja gut, wenn wir jetzt mal das Thema, das sind jetzt sehr viele so technische Themen gewesen oder die Frage.
Ja, aber also was, ja, zurück zu deiner Frage, sorry, wenn ich unterbreche.
Ja, kein Problem.
Habe ich so an mir.
Ich unterbreche dich halt auch. Also.
Nein. Also warum ein Neuanfang? Okay, einen Neuanfang gab es ja mit dem Bauhaus einmal. Abkehr von der adligen Scheißästhetik, dem ganzen Terror, visuellen Terror. Und auch die Fabrik einbezogen, also Produktionsmethoden. Marcel Breuer, der Rohrstuhl, war ja immerhin schon ein neues Denken, dass Industrieprodukte, also Kernprodukte, als Design sein bestimmen können. Ist ja drüber. Dann die HFG Ulm, ursprünglich als politische Schule geplant, aber dann umgedreht auf der Gestaltungsschule, war auch ein Neuanfang und hat wirklich für damalige Zeit Unglaubliches geleistet. Und es hat nur deshalb, konnte es nur leisten, weil es nicht in dieser typischen deutschen Bildungslandschaft verankert war. Deshalb wurde es auch erledigt, weil gegen andere Faktoren. Aber es wurden Maßstäbe an die HFG Ulm angelegt, in der jeder staatliche Schule schon lange geschlossen gehört, ja, geschlossen, also die hätten schon jede andere Schule schließen müssen, bevor sie HFG Ulm angehen. Und vor allem haben eigentlich sehr viele Ex-Nazis oder immer noch Nazis im Landtag immer noch rumgerötelt, wie Ganzenmüller und so weiter, wie Filbinger, die einfach, das 20. Juli 1944 war für die ein Fanal und die waren immer noch auf der alten Linie. Es ist tatsächlich, ich habe es ja, ja miterlebt. Und ich denke, es muss wieder etwas sein, komplett neu, privat, ohne diesen staatlichen, bürokratischen, dummen Terror.
Gut, das ist jetzt, wenn man jetzt guckt, also diese Komponenten, also ich will eben noch eine weitere Komponente kommen, die mir wichtig erscheint. Also neben den von dir genannten Komponenten eben der Kommunikation des Technikwissens. Und zwar ist kürzlich eben ein Buch erschienen, das heißt Designstudium Deutschland 2023, ein Beitrag zum Public Value, also von Christoph Böninger, Annette Diefenthaler und Fritz Frenkler, ehemaliger Mitarbeiter von dir, und René Spitz bei AV. Und da geht es darum, dass eben die Studierenden einen substanziellen und systemischen Mangel an Gemeinwohlorientierung in der deutschen Designausbildung haben.
Das ist totaler Bullshit. Sorry. Das ist genau der Punkt. Es ist ein ganz einfacher Beruf. Wenn du, okay, ich mache jetzt was, sicher, wir haben ja ein Projekt von China, ich mache irgendwas, dann muss ich die Menschen sehen. Was ist das Gemeinwohl? Gemeinwohl sind Menschen. What else? What else? Aber daraus ein Konzept zu machen und also wer wirklich Design, sicher der Punkt über Talent und Motivation, wer wirklich eine Designader hat, ich nenne es mal so Design-Genes, wird automatisch sich um die Menschen kümmern. Wenn wir einen Arzt, der dich heilen will, ist kein Arzt, okay? Da sind wir uns einig. Und deshalb ein Designer, der nicht für die Menschen sich da einfach engagiert und sich gut einfühlt, ist kein Designer. Also das sind einfach semantische Grundfragen. Das ist doch wirklich das Gelabere.
Das ist eine sehr gute Antwort darauf. Ich meine, also von daher, ich würde direkt auch mal auf dieser Designer als Katalysator kommen. Das ist ein Begriff, in dem du auch arbeitest. Und du sagst, der Designer ist ein Katalysator. Sein individueller Beitrag mag klein sein. Sein Einfluss und seine Wirkung scheinen dagegen oft unbegrenzt zu sein.
Ja, ja. Also nur ein Beispiel, hat dieses Smartphone einen Knopf oder nicht? Den Knopf wegzulassen mit dem Fingerprint? War sehr schwierig, aber ist natürlich ein Riesen-Impact an der physischen Durability, weil der Knopf ging kaputt. Das war das Erste, was kaputt ging. Verstehst? Das Zweite ist, der Anteil, den wir Designer an den Massenprodukten haben, ist ja finanziell minimalst. Aber Katalyst heißt zum Beispiel auch, dass die Marketingleute sagen, die Menschen wollen gerne das. Die Ingenieure sagen, das ist schwierig. Und die Ingenieure sagen, wir legen Wert auf dieses Feature. Wie Mercedes packt immer viele Sachen rein, die Designer gar nicht gut finden. Und die Menschen auch nicht. Also ich überspitze es ein bisschen. Das heißt, der Punkt, der Designer ist ein Transporteur. Bei Sony zum Beispiel war es so, dass ich immer zum Essen eingeladen wurde. Also auch von Leuten anderer Abteilungen. Und weil ich Ausländer war, konnten die mir Sachen sagen, die sie untereinander nicht sagen konnten. Und dann wurde erzählt, was sie so machen und was die Bedenken sind. Und ich hatte immer meinen Begleiter dabei, den Aki. Ja, oder der Watanabe-san. Und dann haben wir erzählt und dann habe ich Max zu Aki gesagt, was heißt das? Er sagte, er will wissen, er will sicherstellen, dass du das weißt. Und wenn du dann gefragt wirst, ist es deine Meinung. Das heißt, ich habe dann es auf mich genommen, diese Meinung von ihm woanders zu kommunizieren. Und die haben dann verstanden, dass ich mit ihm ja essen war. Aber wenn die das abgelehnt hätten, hätte er kein Gesicht verloren. Verstehst?
Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil du hattest vorhin ja als eine der wesentlichen Fähigkeiten von Designern die Kommunikation und auch die Sprache.
Ja, ganz klar. Meine schüchterne Leute haben keinen Job. Okay. Du musst auch präsentieren können. Das ist so ein Beispiel. Du hast 5 Minuten. Weil du hast ja nicht eine Stunde, um ein Konzept zu präsentieren, also ein Produkt zu präsentieren.
Die, ja.
Die Leute sind busy, alle hoch bezahlt. Da gehst du rein, Projekt ist das und das. Wir hier haben wir aufgehört, neues Meeting ist das. Das war die Aufgabe, das sind die Fortschritte, das sind Optionen. ABC, kurze Vorteile, Nachteile. Und dann kommt vielleicht eine Option D raus als nächster Schritt. Und ich finde die alle nicht gut. Ich finde, wir sollten das machen. Ich denke mal drüber nach. Und dann kommen die Leute mit rein und nach 10 Minuten sind wir fertig. Weil länger kann niemand konzentriert an etwas teilnehmen.
Das ist ja auch nochmal eine Zeitmanagement-Fragestellung, die eben in der Kommunikation...
Unser Wahrnehmungssystem ist nicht geeignet für lange, lange Darbietungen. Also das heißt ja, 20 Minuten ist bereits zu lang. Verstehst du? Ja, es ist funny. Also nur als Beispiel, wir haben ja mit AEG mal gearbeitet, Heinz Dürr. Mhm. Und dann gab es 2 Küchen, also Küchendesign für die Hausgeräte und Waschmaschinen und so weiter. Wichtig war die Ökologie, der Wasserverbrauch und Energieverbrauch.
Klar.
Das haben wir bei beiden gemacht. Und dann hieß es, wie sehen die Küchen der Zukunft aus? Und dann gab es die Vorstellung der AEG, das war der Maschinenraum, okay?
Mhm.
Und dann, das andere war es, mit Pockenpol und Bult haben wir geredet, es könnte so und so aussehen. Dann kamen die rein und dann wollte der AEG-Designer seine Küche verteidigen. Und dann sagte einfach der Dürr, Maschinenraum, gut, danke, machen wir weiter. Das Meeting war weniger als 2 Minuten, weil die Firma war auch pleite, da musste man was tun. Hans-Jörg Damm hat es ja geleitet.
Ja.
Und dann war das entschieden. Hm. Aber wenn wir den normalen Darstellungsweg von der AEG Designabteilung gegangen wären. Aus dem Grund waren die ja am Ende.
Du, wenn man zum Thema Fachkräftemangel, wir haben ja vorhin das Thema gehabt, also würde es eben die Aufnahmeverfahren, also bei dann privaten Designschulen, wesentlich rigider und strikter handhaben.
Richtig.
Das heißt aber auch, dass wir wesentlich weniger Designer in diesem Sinne bekommen würden. Wir haben auf der anderen Seite natürlich einen massiven Fachkräftemangel. Die KfW hat es ja gerade publiziert, also 50% der Architekturingenieurbüros oder eben auch Datenverarbeitungsindustrieunternehmen haben Probleme mit Fachkräftemangel. Bringst du das zusammen?
Ja, die Leute sind nicht gut genug. Also Beispiel, ich habe also mehrere Fälle schon gehabt, wo kommt einer als Designer rein und baut traumhafte Modelle. Traumhaft. Genie im Modellbau. Dann sage ich, warum macht nicht Modellbauer? Das wird genauso gut bezahlt wie Designer. Bei Disney Imagineering und okay, dann macht er das. Wir haben einen Engländer gehabt, der hatte einen Master Degree vom Royal College of Art. Und dann kam er zu uns, da war die Werkstatt da, mit CNC-Maschinen und Computer und alles. Und dann fing er an, ja, da mache ich doch mit. Verstehst? Und dann wurde er auch bezahlt. Die Bezahlung ist dann keine Rolle. Oh, sorry. Das Problem ist, viele Menschen sind einfach im falschen Feld. Also wir brauchen nur als Beispiel, dass jeder gerade studieren soll, ist ein kompletter Wahn. Also Deutschland hat immerhin noch die duale Erziehungsmethode für Handwerk und ein Meister verdient ja mehr als ein Ingenieur. Zu Recht. Weil das ist schwierig. Du wirst Geselle, du musst da durch, 5 Jahre, dann hast du eine Masterlehrgang und du musst da wirklich zeigen, dass du innovativ etwas Besseres kannst. Also die Kfz-Meister müssen den Motor zerlegen und tunen und neu zusammenbauen, nur ein Beispiel. Oder eine Radaufhängung entwerfen und bauen als Handwerker. Als Handwerker. Das ist ein Vorteil. Aber wir respektieren das in Deutschland nicht.
Ich habe jetzt, bevor wir zu unserer Abschlussfrage für diese erste von 3 Sendungen, die wir ja machen, kommen, irgendwie noch einen Punkt, und zwar ist einer von meiner Lieblingssätze von dir, ist ja, es macht den Erfolg von guten Designern aus, dass sie grundlegend an ihre Aufgabe rangehen. Und jetzt kommt eigentlich der Witz dabei. Wenn man uns lässt, bleibt kein Stein auf dem anderen. Damit begründest du ja auch die enorme Ausweitung des Tätigkeitsfelds des Designs.
Ja, das mit dem Stein ist inzwischen vielleicht ein bisschen alt, aber stimmt schon. Zum Beispiel bei Vega. Es war klar, dass diese kleine Firma keine Chance hat, wenn sie so weitermachen wie sie bisher. Und das war Dieter Motte auch klar. Also 4,5 Millionen Umsatz war nicht viel. Und dann haben wir halt gesagt, eine Geschichte ist, das Konzept der Produktion und der Anwendung zu ändern. Also Fernseher zum Beispiel, die Kisten damals haben den Powerbutton oben und die Programmwahl oben. Warum sollen die Leute auf die Knie fallen und unten reinkriechen? Und wir müssen eine Elektronik schaffen, die die antiquierte Programmwahl von Bre damals, so Bre hießen die, glaube ich, also ein Interface zu machen, das umsetzt. Und da können wir oben die Programme wählen. 1 bis 8. Optimistisch damals, gab ja nur 2. Und, und Power. Und, Und ja, ich habe mit den Händen das Problem hier. Und dann, das war der erste Schritt. Und dann andere Materialien, weil mit Holz ging's nicht. Und das war dieser Paradigm-Shift, der Vega dann nur 40 Millionen gebracht hat in 4 Jahren und einen super Verkaufspreis und für Sony so interessant war, dass sie Sony gekauft haben und für Sony ein Grund war, mich zu heuern. Weil die haben schon gemerkt, da ist was grundlegend anderes passiert. Weil die Sony-Kisten waren genauso dysfunctional. Und da haben wir auch Sony umgedreht. Wir haben den Werkzeugbau verändert. Zum Beispiel in Kunststoff 2 Teile, Front und also Matrize und Maske. Da sind 2 Leute dran und das dauert 16 Wochen. Wenn du das Design so machst, dass du die Teile zerlegen kannst, wir haben mit Monekata in Japan erfunden, dann können 16 Leute dran arbeiten an den Teilen und das Ding ist fertig in 4 Wochen. Das heißt, wir konnten den Zyklus der Markteinführung von den Quartalen schlagen. Wir waren am Ende eines Quartals in der Lage zu sagen, was machen wir im übernächsten und waren in der Lage, dann pünktlich zum Weihnachtsquartal das neue Produkt zu bringen, anstatt erst im nächsten Jahr. Riesen Competitive Advantage. Das meine ich damit.
Ja, das ist verständlich. Ja.
Und bei Apple genauso. Wir haben dann auch die modularen Werkzeuge eingeführt, weil dadurch hatten wir keine Entformungsschrägen, die da einfach es billig aussehen lassen.
Ja. Ja, ich meine, das ist in der Tat irgendwie eine gute Erklärung für dieses, es bleibt kein Stein auf dem anderen, auch wenn du meinst, dass das Bild vielleicht etwas veraltet sei.
Aber was auch, Stein ist nicht was veraltet. Auch dazu kommt zum Stein, dann haben sie eine Werbeagentur, wie viele deutsche Mittelständler, das sind also Kleinkorrupteure, Werbeleiter und alles dicht vernetzt. Da muss man sagen, das geht jetzt nicht mehr. Ist Chefsache, Werbung ist Chefsache. Der Werbeleiter wird durchleuchtet. Ist er korrupt, muss er gehen. Meistens sind Männer, by the way. Und dann gehen die, weil der Chef merkt dann auch, was da wirklich passiert ist. Das heißt, wir Designer sind ein bisschen, wir finden die Wahrheit raus. Also ich bin wie ein guter Arzt. Ich komme da rein, es hat 10 Jahre gedauert, da habe ich genau gemerkt, hier ist der wunde Punkt. Ich rede mit den Leuten in der Kantine, also Cafeteria, die wissen nämlich, wer arrogant und wer bescheuert ist und wer lügt und übertreibt.
Da kommen wir jetzt auch zu unserer Abschlussfrage für die erste Sendung, die wir zusammen machen. Und zwar, wir haben ja, das Motto unserer Sendung ist ja, was ist gut? Und das würde ich mal ganz konkret als Abschlussfrage formulieren. Was ist denn, weil das Designausbildungsthema war ja das Zentrum der heutigen Sendung, was ist für dich in einer Designausbildung gut?
Also, wenn man Design mit Musik vergleicht, muss ein Designer Jazz können, Klassik und komponieren. Und das kann kein Mensch.
Gut, das leitet aber hervorragend über zu unserer Folgesendung, die wir in einiger Zeit dann ausstrahlen. Die heißt nämlich Rock Frog Hartmut. Da geht es um deine Karriere als Jazz- und Rockmusiker, aber eben auch um ganze Musikfragestellungen. Also ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir das Gespräch führen konnten. Also für mich war das jetzt wirklich sehr aufschlussreich, vor allem nachdem wir uns da sehr in das Material reingegraben haben. Und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute.
Okay.
Das war Georg im Gespräch mit Hartmut Esslinger. Wir wünschen ihm schon jetzt alles Gute zu seinem 80. Geburtstag, viel Gesundheit und die Kraft, weiter mit seinen Ideen und Überzeugungen die Welt für die Menschen ein wenig besser zu machen. In der kommenden Woche treffen wir dann Barbara Glasner. Die Interior-Design-Expertin und Innenarchitektin arbeitet als Beraterin und freie Kuratorin für Design und Architektur und gründete 2012 zusammen mit ihrem Ehemann Peter Wesner den Verlag Form in Frankfurt am Main, für den sie als Verlegerin und Kreativdirektor tätig ist. Zum Verlagsportfolio gehören verschiedene Publikationen und Editionen, wie beispielsweise die Buchreihe Designklassiker. Mit der ausgewiesenen Design- und Architekturexpertin sprechen dann Anna Kirchner und Georg Christoph Bertsch. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure Dedekast-Redaktion.